Liebe Gemeinde, heute schauen wir auf einen jungen Mann priesterlicher Herkunft, der von Gott zum Propheten berufen wird, und zwar auf Jeremia. Dieser wird nach seiner Berufung über 50 Jahre lang seinen Prophetendienst im Südreich in Juda ausüben. Er wirkt unter dem König Josia oder auch Joschia, je nach Übersetzung, Joahas, der war nur ein Jahr an der Macht, Joachin, auch der war nur ein Jahr an der Macht, und schließlich Zedekia. Etwa ein Jahrzehnt wird er seinen Dienst in Gefangenschaft erleben, teils in den Block gelegt, also in so ein Joch, wo man dann mit den Händen und dem Kopf sozusagen eingeklemmt wird, oder auch in eine Zisterne im belagerten Jerusalem geworfen. Ihm wird der Prozess als angeblicher Lügenprophet gemacht und ihm wird Wehrkraftzersetzung und Kollaboration mit dem Feind, also mit den babylonischen Belagerern, vorgeworfen werden. All das schimmert bereits bei seiner Berufung durch. Doch hört selbst auf Gottes Wort, und ich möchte uns aus dem ersten Kapitel einige Verse lesen, und zwar vom Anfang des Kapitels wie vom Ende des Kapitels, und ich lese uns aus der Basisbibel. Es geht zunächst mal um die Einleitung, hier heißt es Überschrift. In diesem Buch stehen Worte des Jeremia. Sein Vater war Hilkia und stammt aus einer Familie, aus der die Priester von Anatot im Land Benjamin kamen. Das Wort des Herrn kam zu Jeremia im 13. Regierungsjahr Königs Joschias von Juda. Joschia war ein Sohn Amons. Auch während der Regierungszeit seiner Söhne kam das Wort des Herrn weiter zu Jeremia, zuerst unter König Joachim von Juda und bis zum Ende der Regierungszeit Zedekias von Juda. Zedekias Regierungszeit endete nach 11 Jahren genau im 15. Monat, als Jerusalem in die Verbannung geführt wurde. Gemeint ist die babylonische Gefangenschaft. Und dann die eigentliche Berufung. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete: Ach, mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Doch der Herr erwiderte: Sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir: Ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen. Du sollst zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Und jetzt am Ende kriegt er noch einen Zuspruch, Jeremias Auftrag und Stärke. Du aber mach dich bereit und tritt vor. Sag ihnen alles, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor ihnen, sondern sonst werde ich dir Angst vor ihnen einjagen. Ich werde dir heute Kraft geben. Du wirst wie eine befestigte Stadt sein, eine Säule aus Eisen, eine Mauer aus Bronze. So wirst du ganz Juda widerstehen können, den Königen des Landes, den hohen Beamten, den Priestern und dem ganzen Volk auf dem Land. Sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht bezwingen können. Denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Das Leben einer Eva Lücking oder auch einer Emilia Bodenstein hat nicht erst mit ihrer Geburt begonnen. Es beginnt mit der Zeugung, ja eigentlich beginnt es noch früher, als Gedanke Gottes. Gott sagt: Ehe ich dich im Mutterleib bereitete, oder die Basisbibel: Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Ich will mich hier jetzt nicht künstlich aufregen, aber zum Thema Abtreibung ist damit doch eigentlich alles gesagt. Wer an Gott als Schöpfer glaubt, der weiß, dass der Mensch nicht erst mit seiner Geburt zum Menschen wird. sondern dass er ein gewollter Gedanke Gottes ist und kein Produkt des Zufalls. Oder, um es philosophischer auszudrücken, jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschen noch nicht verloren hat. Das ist ja ein Zitat von Tagore. Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschen noch nicht verloren hat. Und es ist gut, wenn wir uns als Geschöpfe eines Schöpfers im Himmel wissen. Gott hatte Jeremia, den Sohn des Hilkia aus priesterlicher Herkunft, also bereits vor seiner Geburt als künftigen Propheten auserkoren. Er sollte sein, also Gottes Sprachrohr werden. Jetzt in Jeremia 1 teilt er dies dem jungen Jeremia mit. Vermutlich im ausgehenden Teenageralter, also so 18 oder 19 Jahre, dürfte Jeremia zu diesem Zeitpunkt gewesen sein. Für mich persönlich ist Jeremia auch in meinen Teenagerjahren in den Fokus geraten. Und zwar mit jenem Heft hier, Gemeindebibelschule, das war fürs zweite Quartal 1981, Jeremia, Gottes angefochtener Bote. Ich habe nochmal nachgeguckt, im Mai 1981 habe ich das erste Mal die Gemeindebibelschule für die junge Gemeinde geleitet, mit 16 Jahren. Und das war eine interessante Ersterfahrung. Und da bin ich also diesem angefochtenen Bote nahegekommen. Ich kann nicht behaupten, aber wirklich gar nicht zum Zeitpunkt mit 16 Jahren, dass ich darin in irgendeiner Form eine Berufung zum geistlichen Dienst gesehen habe. Ihr werdet es auch gleich noch hören. Ich finde nicht, dass Jeremia eine Einladung dazu ist, den geistlichen Dienst anzutreten. Aber, also, nix von wegen, ich bin doch noch zu jung. Das galt auch damals in Hunsheim nicht. In Hunsheim wurde man, wenn man sich irgendwie eingebracht hat, sehr jung, auch quasi an Verkündigungsdienste herangeführt oder zumindest an Gesprächsleitung. Das war schon sehr schön. Jeremias Reaktion ist der spontanen Ablehnung ist nur zu verständlich. Gerade in priesterlichen Familien war klar, dass es eine gewisse Reife, eine Schulung in Gottes Wort und dass es auch einer ausreichenden Lebenserfahrung bedurfte, bevor man seinen Dienst für Gott antreten konnte. Die Priester aus den Dörfern rund um Jerusalem waren alles keine hauptberuflichen Priester, wie es sie in Jerusalem gab, sondern es waren Ehrenamtliche. Anatot, Jeremias Heimatdorf, liegt gut 5 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt. Und so können wir seine Ablesung, denke ich, auch so lesen. Ach, mein Herr und Gott, ich kann noch nicht reden. Also noch kann ich doch nicht gut, oder ich kann noch nicht gut reden. Noch bin ich nicht so weit, ich bin nicht entsprechend ausgebildet. Und ja, kein geborener Redner zu sein, ist eine in der Bibel gar nicht so seltene Entschuldigung derer, die Gott in seinen Dienst berufen möchte. Mose war alt, seit Jahrzehnten Viehhirte in der Wüste und hatte seit langem kein Hebräisch mehr gesprochen. Und trotz brennendem Dornbusch vor ihm in der Wüste fängt Mose eine lange Diskussion mit Gott an, bevor er seine Berufung annimmt. Also Mose ist derjenige, der die meisten Entschuldigungen findet und der es am Ende ganz einfach versucht und sagt, such dir doch jemand anders. Und das ist dann der Punkt, wo Gott genauso deutlich wird und er dann sagt, okay, ist ja wohl doch Gott, mit dem ich hier rede. Besser ist das. Ja, man könnte auch denken im Neuen Testament an einen Paulus, der in den Momenten, in denen er erschöpft war in seinem Dienst, immer mal wieder anmerkt, er sei doch überhaupt kein guter Redner und es gäbe viel bessere Redner als ihn. Und doch wird er später seinem Schüler Timotheus schreiben, sag nicht, du bist zu jung, als er diesen als Ältesten der großen Gemeinde Ephesus bestätigt und ihn zu seinem Ältestendienst, also zu seinem Leitungsdienst ermutigt. Dem jungen Jeremia, dem rückt Gott autoritär den Kopf zurecht. Sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkündige alles, was ich dir auftrage. Und dann bekommt der junge Jeremia eine Ahnung davon, dass er nicht als Heilsprophet berufen wird, sondern als Unheilsprophet, also als Mahner und als Gerichtsankündiger. Denn es heißt dann ja so schön, fürchte dich nicht vor ihnen. Und wenn man hört, fürchte dich nicht vor ihnen, dann meint man, oh, die Feinde des Volkes Gottes könnten mir zustellen. Nein, es geht um das Volk Gottes selbst. Fürchte dich nicht vor ihnen. Also vor wem soll er sich nicht fürchten? Vor seinen Zuhörern, zu denen Gott ihn gerade sendet. Denn, das wird dann deutlich, er sendet ihn eben nicht mit frohen, mit guten Nachrichten, sondern er sendet ihn als Mahner und Warner. Ist der Job des Propheten Gottes so fürchterlich? Nun ja, wenn Gottes Auftrag heißt, so wie es hier ja heißt, du sollst ausreißen und einreißen, du sollst zerstören und vernichten, bei Luther verderben. Jeremia wird also zum Spielverderber seines Volkes berufen. Das ist alles andere als wunderbar. Und dann gibt es noch, ich habe die vorhin so ein bisschen überlesen, diese, ich nenne es mal pädagogische Warnung, hab keine Angst vor ihnen, sonst werde ich dir Angst vor ihnen einjagen. Na super, danke, ich habe verstanden. Der junge Jeremia wird zu einer Art Himmelsfahrtskommando berufen. Selbst ein Berufener in bestem Mannesalter hätte bei diesen Aussichten die Hosen gestrichen voll gehabt. Deshalb ist die Berufung auch verbunden mit vielen persönlichen Zusagen der Nähe Gottes. Und die möchte ich uns noch einmal lesen, denn die Verse sind natürlich getragen davon, dass Gott nicht nur beruft, sondern auch seine Nähe, seinen Beistand und die nötige Kraft und Stärke zusagt. Da hatten wir zunächst einmal dieses Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Also er bekommt ein eindrückliches Zeichen. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag, über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Und die letzten beiden Verse des Berufungskapitels 1 lauten, ich werde dir heute Kraft geben. Du wirst eine befestigte Stadt sein, eine Säule aus Eisen, eine Mauer aus Bronze. So wirst du ganz Juda widerstehen können, den Königen des Landes, den hohen Beamten, den Priestern und dem ganzen Volk auf dem Land. Sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht bezwingen können. Denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Also, Jeremia wird direkt berufen als einsamer Prophet. Einer gegen alle. Er ist sozusagen der Prototyp des einsamen Propheten. Und das ist für mich immer eine Frage, ob es das heute noch gibt, den einsamen Propheten. Ich habe Kommilitonen, also Mitstudierende gehabt, die sich so verstanden haben. Das kommt dann schon mal vor, wenn man sich als junger Mensch mit Gottes Wort beschäftigt, insbesondere mit den vielen prophetischen Warnungen des Alten Testamentes und dann einen wachen Blick in seine Gesellschaft wirft, dann kann man schon mal zum Mahner und Warner werden. Allerdings ist das, glaube ich, im Zeitalter der Gemeinde Jesu ein wenig anders. Also vor einsamen Propheten sollte man, ja, da sollte man das gut prüfen und da vorsichtig mit sein. Ich kann nicht erkennen, dass das Neue Testament noch in die Rolle eines einsamen Propheten beruft. Letzte Woche habe ich einen Nachruf gelesen auf Gerhard Mayer. Das ist ein Allerweltsname, Gerhard Mayer, aber ich sehe schon, wer aus Württemberg kommt, der kennt natürlich Gerhard Mayer. Er ist der ehemalige Bischof der württembergischen Landeskirche gewesen. Doch er ist zunächst aufgefallen als prophetischer Mahner seiner Kirche, also als prophetische Stimme, die vor Fehlentwicklungen gewarnt hat. Und er war so lange dieser warnende Pietist, und so war es umso erstaunlicher, dass er 2001 von der ganzen Kirche mit Mitte 60 doch noch zum Bischof dieser Kirche berufen wurde. Ein Pietist im positiven Sinne, aber auch eine prophetische Stimme, ein Mahner. Also, Das Prophetische, das brauchen wir, da kann man dick unterstreichen, ja, wir brauchen prophetische Stimmen. Und dann muss man aber auch genauso deutlich Nein sagen, wenn sie einsam sind. Wenn es sich um einsame Stimmen und einsame Rufe handelt, das würde für mich im Raum der Gemeinde immer eher Richtung falsche Propheten deuten. Jeremia setzt sich übrigens sehr oft mit falschen Propheten auseinander und hat ein ganzes Kapitel, Kapitel 23, diesem Phänomen gewidmet. Und das ist sehr spannend, dass er da alles kritisiert, sowohl die, die gegen Geld den Königen dort in Jerusalem Positives verheißen, weil das ist das, was die Könige hören wollen, also die den Leuten nach dem Munde reden. Aber genauso kritisiert er die, die sich selbst berufen fühlen, also die sich, die selbst so sagen, so, ich habe jetzt hier, also das ist aber was, das müssen sie jetzt alle wissen. Und mit dem Kopf durch die Wand, Jeremia hat es vorgemacht. Nein, nein, das ist da, ist er nicht derjenige, auf den man sich berufen sollte. Ja, Jeremia ist als einsamer Prophet berufen, der an seiner Berufung und seinem Auftrag immer wieder zu verzweifeln drohte. Insgesamt werden in dem Prophetenbuch des Jeremia, es ist übrigens das dickste Buch, Prophetenbuch des Alten Testamentes und damit auch, ja doch, des Alten Testamentes, insgesamt werden 7 Klagen des Propheten berichtet. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass das nachfolgende Buch der sogenannten Klagelieder, was wir ja unter den Propheten eingereiht haben in unseren Bibeln, dass dieses Buch gerne dann auch dem Jeremia zugeschrieben wird, weil er schon in seinem Prophetenbuch so oft die Klage erhebt und weil er eben Augenzeuge wird der Zerstörung Jerusalems und im Zusammenhang dieser Zerstörung auch ein wichtiger Zeitzeuge und eine Stimme oder die Stimme Gottes inmitten des Chaos ist. Und ich möchte uns das zweite Klagelied jetzt noch lesen, weil es zeigt, es nimmt auch Bezug auf seine Berufung, weil es zeigt, wie tief der gute Jeremia, wie tief er durchgehen musste. Die Klagen des Jeremia sind eine Anfrage an uns, wie wir mit Leiterfahrungen umgehen im Angesicht des doch allmächtigen Gottes. Doch hört selbst, ich lese uns Verse aus dem 15. Kapitel und diesmal lese ich es nach Luther und er nimmt zunächst Bezug auf seine Geburt und damit natürlich auch wieder auf die Berufung, die Gott ihm zugesprochen hat. Denn er klagt, hier ist es überschrieben, die Last des Prophetenamts, Jeremias zweite Klage im Kapitel 15, Vers 10. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Ich habe niemandem geliehen und keiner hat mir geliehen und doch flucht mir jedermann. Also hier deutet er an, wenn man etwas verleiht und so, dann kann man irgendwie schon mal zum Bösewicht werden oder auch nicht leid. Aber das hat er alles gar nicht getan und doch ist er, wie es hier so schön heißt, hadert und streitet mit ihm das ganze Lande. Und dann in Vers 15 klagt er noch weiter. Ach Herr, du weißt es, gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht hinweg, indem du deinen Zorn über sie zurückhältst. Erkenne, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Auch da nimmt er Bezug auf seine Berufung, dass Gottes Wort in den Mund gelegt wird. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern saß einsam gebeugt vor deiner Hand. Denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Warum währt doch mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht verlässlich Wasser gibt. Also, er empfindet Gott nicht mehr als lebendige Quelle, sondern er fürchtet, auch in Gottes Nähe zu verdorren und zu verdorsten. Und dann kommt Gottes Antwort, darum so spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtsinnig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen, denn ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Ja, da erfährt er seine Berufungserneuerung und kann dann noch einmal in seinen Dienst starten und wird auch die Belagerung überleben. Und dann wird ihm angeboten von den Babyloniern, dass sie ihn mitnehmen, aber nicht als Gefangenen, sondern sie wissen um ihn, das hat die Runde gemacht. Also er würde sozusagen mit bevorzugter Behandlung nach Babylon kommen, aber er sieht seinen Platz bei denen, die dort bleiben, und dann verliert sich seine Spur. Die jüdische Tradition, es ist nicht schön, aber so ist es, die jüdische Tradition geht davon aus, dass er in Ägypten gesteinigt wurde. Allerdings von seinen Landsleuten, die ihn nicht hören wollten. Also es ist wirklich eine Biografie, bei der einem Angst und Bange werden kann. Ja, auf der anderen Seite, und das denke ich, ist etwas, was uns heute noch betrifft, ist es so, dass wenn wir in Leid geraten, und das ist ja immer so, dass man sagen kann, es lässt Gott zu, manches Leid führen wir uns auch selbst zu, aber es gibt eben so wie Jeremia auch das Leid, dass wir sozusagen, das uns ereilt, das nicht groß fragt, sondern die Tür eintritt und plötzlich dasteht, und dann stellt sich immer die Frage, wie wir damit umgehen. Unsere Gesellschaft ist an der Stelle auf einem eigenwilligen Weg. Wir leben in einer Zeit der Leidvermeidung oder Schmerzvermeidung, der Leidverdrängung. Und ein Philosoph unserer Tage hat unsere Gesellschaft mal die Palliativgesellschaft genannt. Die Palliativgesellschaft, die also nach Möglichkeit sich nach allen Seiten absichert und bloß keine Schmerzen ertragen will. Wir als Christen dürfen mit vielen Menschen der Bibel, nicht zuletzt unserem Herrn Jesus Christus, allerdings wissen, dass uns Gott in der Not besonders nahe ist. Da gibt es einmal das platte Sprichwort, Not lehrt beten, aber es gibt auch die andere Erfahrung, dass wir insbesondere, wo wir durchs Leid gehen, und ich denke, das ist menschlich, ihr werdet das wissen, man betet anders, man ist eben anders betroffen, man ist direkt betroffen, und das Gebet wird auch zur Klage. Wir dürfen so klagen, wie Jeremia klagt, wir dürfen das vor Gott bringen. Und wir sollen gerade in Leid, Schmerzen, Not die Nähe Gottes suchen. Und auch darin ist uns Jeremia ein Vorbild. Amen.